Tag zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Wir haben ja in der letzten Woche über hocheffiziente Verbrennungsmotoren gesprochen und uns mal angeschaut, was die Physik oder insbesondere die Thermodynamik dazu sagt. Nämlich hocheffiziente Verbrenner kann es eigentlich nicht geben. Wir haben schon hocheffiziente Verbrennungsmotoren. Viel mehr ist physikalisch gar nicht drin. Und ich habe so schön gesagt, wir schauen uns mal an, was unsere liebe Freundin die Thermodynamik für eine Meinung oder eine Ansicht dazu hat. Das möchte ich jetzt heute noch mal ein bisschen vertiefen, indem wir mal in die Grundlagen der Thermodynamik einsteigen, mal so einen ganz groben Überblick geben, was sind so die Kernelemente der Thermodynamik. Das geht in so einem gut 30-minütigen Podcast natürlich nur, indem man sich mal so einzelne interessante Aspekte rauspickt, denn Thermodynamik ist normalerweise eine Vorlesung, die ein Semester, teilweise sogar zwei Semester lang ist, um dort die Grundlagen zu schaffen. Vor allem kann man dann auch unterscheiden in die Grundlagen und dann die theoretische Thermodynamik. Da geht es in Richtung der statistischen Physik. Ein sehr spannendes Feld, aber das würde an dieser Stelle hier viel zu weit führen. Aber dennoch mal so ein paar Highlights rauspicken. Also mal so eine Einordnung der Größenordnung, was sind Zustandsänderungen und natürlich dann der zentrale Kreisprozess. Den müssen wir erstmal definieren, was ist ein Kreisprozess, und dann gucken wir uns nochmal den Carnot-Kreisprozess an als den grundlegendsten aller Kreisprozesse, den effizientesten aller Kreisprozesse. Das wollen wir heute in dieser Folge mal so ein bisschen beleuchten. Ja, also Thermodynamik ist Wärmelehre, da kommt sie her, entstanden oder mal beschrieben, entstanden ist ja falsch, aber beschrieben, physikalisch, mathematisch beschrieben, Mitte des 19. Jahrhunderts, ne, als dann die industrielle Revolution Fahrt aufnahm, die Beschreibung der Maschinen notwendig wurde, dort die physikalischen Grundlagen zu schaffen. In dem Zug ist die Thermodynamik entstanden und daraus dann in einem etwas weiteren Schritt Anfang des 20. Jahrhunderts wurde dann die Quantenmechanik abgeleitet, die, ja, also ich will nicht sagen, die direkte Folge der Thermodynamik ist, aber da gibt es halt auch Verbindungen wie Strahlung funktioniert und so weiter. Das hat dann auch ein Zusammenspiel zwischen Thermodynamik und den ersten Anfängen der Quantenphysik, soll aber hier heute nicht unser Thema sein. Zur Quantenphysik habe ich ja schon mal vor einiger Zeit so eine Grundlagenfolge gemacht. Aber heute soll es ja mal primär um die Thermodynamik gehen. Also wir beschreiben in der Thermodynamik, in dieser Wärmelehre, makroskopische Größen. Also wir wollen Systeme beschreiben. Jetzt ist System erstmal wieder so ein sehr überbordender Begriff. Es ist ein System, also ne, der Physiker schließt dann etwas in einen Kasten ein, nennen wir es mal so. Und wir versuchen dort dann mit entsprechenden Variablen die Eigenschaften dieses Kastens zu beschreiben. Und zwar ist die Idee, jetzt im allerersten Schritt, um es noch einfach zu halten, wir betrachten Gase. Also klar, die Thermodynamik beschäftigt sich dann auch mit Phasenübergängen. Also wenn Flüssigkeiten verdampfen, gasförmig werden, wenn Flüssigkeiten den festen Aggregatzustand einnehmen, also wenn Wasser friert, das sind so, glaube ich, die plakativsten Beispiele. Und natürlich entsprechend umgekehrt, wenn aus Eis wieder Wasser wird, also wenn ein Stoff schmilzt. Diese ganzen Übergänge betrachtet man in der Thermodynamik, auch dann direkt der Sprung vom festen in den gasförmigen Zustand. Kennt man vielleicht noch aus dem Chemieunterricht mit Trockeneis, also festem Kohlendioxid, was nämlich dann bei minus 72 Grad direkt sublimiert. Das ist dann so ein weißer Nebel, der dann da entsteht, weil Kohlendioxid unter normalen Bedingungen, also normalem Druck von einem Bar, dann direkt gasförmig wird und nicht erst noch in einen flüssigen Zustand übergeht. Besonderheit des Kohlendioxids bei den Eigenschaften, die wir normalerweise auf der Erde haben. Also das alles soll die Thermodynamik abbilden. Wenn wir so ein System jetzt beschreiben wollen, brauchen wir sogenannte Zustandsgrößen, so nennen wir das. Das heißt also Größen, die den Zustand beschreiben, in dem das System ist. Und wir wollen dann natürlich auch Änderungen dieser Zustände, kommen wir gleich zu, etwas genauer uns ansehen. Also die Zustandsgrößen, das ist relativ einfach, wir betrachten jetzt ideale Gase, definieren wir sofort, sind der Druck, das Volumen, die Temperatur und die Anzahl der Teilchen, die in diesem System eingefangen sind. Also mit diesen vier Größen können wir alle weiteren Größen berechnen, also wie viel Energie steckt in dem System und so weiter. Aber das sind die vier zentralen Größen. Jetzt habe ich gerade schon mehrfach gesagt, das ideale Gas. Auch das ist natürlich erstmal eine Vereinfachung der Realität. Wir stellen uns vor, dass das Gas aus punktförmigen Teilchen besteht. Also wir haben jetzt keine Moleküle, ne? Sauerstoff, Stickstoff, Kohlendioxid und was wir so alles haben in der Atmosphäre, sondern wir sagen, das sind Teilchen und diese Teilchen sind punktförmig, also haben kein Volumen. Das ist ja schon eine starke Vereinfachung, stimmt natürlich nicht. Und sie haben auch keine Interaktion untereinander, also weder intern noch untereinander. Was sie machen können, sie können aneinander stoßen, also Vorstellung wie bei Billardkugeln, also elastischer Stoß. Das kann man sich vorstellen, also wenn die aufeinandertreffen, dann stoßen die sich wieder ab. Mehr passiert nicht. Sie haben keine inneren Kräfte, dass da irgendwelche Schwingungen oder sowas passieren, stimmt natürlich in der Realität auch nicht. Moleküle können sich drehen, können die Verbindung zwischen den Atomen in den Molekülen, die können Schwingungen, da können Schwingungen angeregt werden. Das vernachlässigen wir alles, um erstmal so die absoluten Grundlagen der oder die grundlegenden Eigenschaften dieses Systems zu beschreiben. Es gibt dann noch die realen Gase oder dann das sogenannte Van der Waals-Gas, also einen Schritt es komplexer macht, exakter macht. Das hat dann den Vorteil, dass Van der Waals-Gas, diese realen Gase, die können dann auch einen Phasenübergang beschreiben. Das heißt, da kann man dann von einem gasförmigen Zustand in den flüssigen Zustand übergehen. Das kann das ideale Gas in dieser Vorstellung nicht. Das ideale Gas kann nicht flüssig werden oder den Aggregatzustand wechseln. Aber das reicht vollkommen aus. Also müssen wir uns überlegen, wie kann man jetzt diese vier Zustandsgrößen, die wir haben, Druck, Volumen, Temperatur und die Teilchenzahl, wie kann man die messen? Also das Einfachste ist natürlich, wir zählen. 1, 2, 3, ganz viele. Also wie viele Teilchen sind in unserem System? Da ist jetzt so der erste wichtige Aspekt, dass wir makroskopisch denken. Also in unserer Welt mit Metern als Größenordnung. Wir sind nicht auf der Ebene, dass wir uns einzelne Teilchen angucken. Das wäre dann die Welt der Quantenphysik. Da gelten ganz andere Gesetze. Da passieren ganz interessante, aus unserer Sicht auch sehr komische Dinge, weil diese Quanten, diese kleinsten Elementarteilchen Dinge tun können, die es in unserer Welt so nicht gibt oder nicht auftreten. Das können wirklich nur diese Quantisierungen. Die Kopplung dazwischen ist die sogenannte Avogadro-Konstante. Also die gibt an, wie viele Teilchen sind in einem System. Man definiert dort erstmal als Größenordnung, das kennt man auch wieder aus dem Chemieunterricht, das Mol. Also ein Mol Teilchen, das kennt man, wenn man sagt, ich habe Kohlenstoff und Sauerstoff und verbinde die dann zu CO2. Dann nur die Frage, wie viel brauche ich davon? Da reden wir immer von Mol. Das ist also die Größenordnung, das ist so die Einheit, in der wir in unserer makroskopischen Welt arbeiten. Und die Avogadro-Konstante sagt uns, wie viele Teilchen sind in einem Mol. Und das sind jetzt, Achtung, 6,022 mal 10 hoch 23 Teilchen in einem Mol. So, also ich habe mir mal vorbereitet, hier in so einem Schnapspinnchen, ist jetzt nur Wasser drin, kein Doppelkorn. Das sind 0,18 Milliliter Wasser. Da sind ein Mol Wassermoleküle drin. Also hier sind jetzt 6,022 mal 10 hoch 23 Wassermoleküle drin. Noch ein bisschen was anderes drin, aber das ist mal so die Zahl. Jetzt kann man sagen, sehen wir nicht. Ja, jetzt, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß diese Zahl ist. 10 hoch 23 heißt also eine 1 mit 23 Nullen. Das liegt jenseits unserer Forschungskraft. Da mache ich auch gerne in den Vorlesungen immer ein ganz schönes Rechenbeispiel, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Also stellen wir uns mal vor, ne, wir sind ja unter uns, hier in dieser physikalischen Plauderei. Stellen wir uns vor, wir sind jetzt ein göttliches Wesen. egal welcher Religion angehörend oder wer uns anbetet als Gott und wir erschaffen jetzt das Universum. Wie stellt sich der Physiker die Schaffung des Universums vor? Na gut, da sitzt halt dieses göttliche Wesen im Nichts und sagt, was brauche ich, will ein Universum schaffen, ja komm, ich brauche ein paar Naturkonstanten. Was nehmen wir da? Wir brauchen eine Lichtgeschwindigkeit, wir brauchen die Planck-Konstante, also die Quantisierung beschreibt, wir brauchen die Elementarladung. Also nochmal, was brauchen wir? Lichtgeschwindigkeit, Planck'sche Konstante, die Elementarladung, was ist die Ladung eines Elektrons? Wir brauchen die Boltzmann-Konstante, die werden wir nachher noch hören. Die verbindet nämlich Energie mit Temperatur. Die Avogadro-Konstante ist jetzt eine Definition, wie viel ist jetzt hier in diesem Molteilchen drin. Wir brauchen die Gravitationskonstante, also die fundamentale Stärke der Gravitation. Und was wir dann noch brauchen, ist die sogenannte Feinstrukturkonstante. Ja, die koppelt, also eine fundamentale Kupplungsstärke in der Elektrodynamik, die koppelt Lichtteilchen, die Photonen mit den Elektronen. Aber führt ja zu weit, da müsst ihr nochmal ein, zwei Sonderfolgen zu machen. Also das jetzt mal sieben grundlegende Naturkonstanten, da brauchen wir noch ein paar mehr, aber das ist jetzt, dieses göttliche Wesen sagt sich, lass uns mal ein Universum, ich mache jetzt mal so ein Universum, alles klar, wunderbar. Die definiere ich jetzt, da gebe ich genau an die Größe und dann lasse ich es laufen. Und damit ist der Schöpfungsakt aus physikalischer Sicht erfolgt. So, dann sagt sie, dieses göttliche Wesen, wunderbar, perfekt, da gönne ich mir erstmal lecker Schnaps zu oder Wasser jetzt hier in meinem kleinen Schnapspinnchen. Aber bevor ich das jetzt trinke, machen wir einen kleinen Spaß. Ich zähle mal alle Teilchen, alle Wassermoleküle hier in diesem Schnapspinnchen mit dem 1 Mol Wasser. Jetzt kann man sich das mal ausrechnen. Wir haben also diese 6,022 mal 10 hoch 23 Teilchen. Weil wir ein göttliches Wesen sind, schaffen wir es pro Sekunde 1000 Teilchen zu zählen. Also 1, 2, 3, 4, 2000 und so weiter. Also wir zählen diese ganzen Teilchen. Von Beginn des Universums bis heute. Das Universum ist so 13,45 Milliarden Jahre alt. So, jetzt die Frage. Und die Spaß haben, können Sie mal kurz auf die Pause-Taste drücken und ausrechnen. Wie weit sind wir gekommen beim Zählen hier? Wann haben wir denn den Schnaps jetzt getrunken? So, und dann kann man das ausrechnen. Also wir haben die Zeit. Das sind, wenn wir es mal in Sekunden umrechnen, also ein Jahr 365 Tage, wir sind bei 13,45 Milliarden Jahren, die das Universum jetzt vom Urknall bis heute oder bis zum Schöpfungsakt bis heute existiert. Das sind also 4,2 mal 10 hoch 17 Sekunden. Auch das kann man sich nicht vorstellen. Man kann sich nur vorstellen, seit Anbeginn des Universums bis heute, da kann man so ein Gefühl für kriegen, wie lange das so dauert. So, jetzt können wir 1000 Teilchen pro Sekunde zählen, sind also 4,2 mal 10 hoch 20 Teilchen, also viele Zahlen. 4,2 mal 10 hoch 20 Teilchen haben wir gezählt. Das heißt, also von diesem Schnapspinnchen haben wir noch nicht mal ein Zehntel Prozent gezählt. Also nur den da unten irgendwas. Nichts. Das heißt, obwohl wir gottgleich sind, haben wir es nicht geschafft, Stand heute den Schnaps zu trinken. Also da kriegt man mal so ein Gefühl dafür, was das für eine immens große Zahl ist. Vielleicht auch mal so ein bisschen Demut, wenn man sich so ein Schnapspinnchen jetzt anguckt, wie viele Teilchen da so drin sind. Das ist halt der Unterschied zwischen der Welt der Quanten, ne? Da gucken wir uns einzelne Teilchen an, geht ja auch physikalisch, können wir messen, betrachten, also in Anführungszeichen betrachten, und unserer makroskopischen Welt, wenn wir hier 18 Milliliter Wasser haben. Also das ist, und die Avogadro-Konstante koppelt das, in Anführungszeichen, die gibt uns an, wie viele Teilchen da drin sind. Das ist vielleicht da noch der kleine Sidekick, das zeigt auch, dass Homöopathie aus Sicht der Physik nicht funktioniert. Also, Homöopathie funktioniert durch den Placebo-Effekt, weil man dran glaubt, hilft das auch, dass der Körper dann entsprechend reagiert. Das lässt sich medizinisch nachweisen. Aus physikalischer Sicht, wenn ich jetzt hier in so einem Schnapspinnchen ein Teilchen drin hätte, was Wirkstoff hat, oder geht da sogar so weit, dass gar kein Wirkstoff Teilchen mehr in meinem Schnapsglas drin ist, sondern nur, da heißt dann immer so, die Erinnerung an die Existenz, das soll dann wirken. Da sage ich als Physiker, naja, Prostmahlzeit. Also nein, das funktioniert so nicht. Medizinisch wollen wir das jetzt hier nicht weiter ausführen. Da sind andere Effekte, die dann doch zeigen, dass es wirken kann. Aber rein physikalisch ein Teilchen unter 6,022 × 10²³. Nee, das funktioniert nicht. Gut, also das jetzt erstmal zu der Avogadro-Konstante, zu der Anzahl der Teilchen, der, damit man da mal so ein Gefühl für bekommt. Volumen und Druck, denke ich, ist relativ klar. Da müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber sprechen. Länge, Breite, Höhe. Wir haben den Druck, also welche Kraft üben Teilchen aus, wenn sie auf Oberflächen treffen. Wenn die jetzt auf unsere Hand, auf unseren Kopf, auf alles treffen, ja permanent die Luftmoleküle, das spüren wir nicht. Das ist, der Druck ist ein Bar, das heißt also aus der Oberfläche kann ich dann die Kraft berechnen. Also Kraft pro Fläche ist ja der Druck. Kann man ausrechnen, darüber kann man dann den Druck bestimmen. Die Einheit, die wir normalerweise verwenden, ist dann ein Bar. Manchmal hat man dann noch Hektopascal, weil Pascal eigentlich die richtigere der beiden Einheiten ist. Bar ist eine Vereinfachung und eine Umrechnung. Aber das ist, denke ich, relativ klar. Kennt man, wenn man im Schwimmbad ist und taucht. Je tiefer es geht, dann kriegt es halt Druck auf den Ohren, weil einfach dann die Luftsäule und die Wassersäule einen Druck ausübt auf die Ohren, was man dann spürt. Kennt man umgekehrt dann auch im Flugzeug, wenn man dann noch einmal einen Druckausgleich machen muss, also Nase zuhalten und dann nochmal Gegendruck, damit man da einen Druckausgleich hat. Manche Fluggesellschaften machen das oder so, die verteilen dann im Landeanflug oder vorm Landeanflug dann solche Kaubonbons, damit man durch das Kauen ein bisschen den Druck ausgleicht. Ne? Also es ist eine Nettigkeit der Fluggesellschaft, hat aber tatsächlich einen praktischen Sinn, denn wer das schon mal hatte, wenn man diesen Druckausgleich nicht hinkriegt, hat, kann schon wehtun in den Ohren. Dann als vierte Zustandsgröße haben wir noch die Temperatur, die auch alltäglich ist. Ne? Also hier in dem Raum sind es 22 Grad Celsius. Unsere amerikanischen Freunde rechnen lieber in Fahrenheit, etwas andere Größenordnung oder eine andere Festlegung. Unser Celsius-System basiert ja darauf, bei welcher Temperatur friert Wasser unter normalen Bedingungen. Normalbedingungen heißt also dann normaler Druck. Bei 0 Grad Celsius ist die eine Definition und wann verdampft Wasser bei 100 Grad Celsius. Und so hat man dann damals also diese Temperaturskala festgelegt. Fahrenheit noch anders, also da ist er bei Fahrenheit, sind er bei Körpertemperatur sind 100 Grad Fahrenheit, aber Umrechnung machen wir jetzt an der Stelle nicht. Auch das ist eine willkürliche Festlegung. Das Problem nämlich bei Wasser ist, kennt man vielleicht auch, wenn man mal in Hochgebirge war, da ist ja der Druck, nimmt ja ab und das führt dazu, dass das Wasser früher kocht, nämlich nicht bei 100 Grad Celsius, sondern bei 90 oder 85 Grad Celsius. Das heißt, die Festlegung dieser Größe, Grad Celsius, passt nicht so ganz, weil wir das an bestimmte Bedingungen knüpfen müssen. Das können wir jetzt anders machen. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Festlegung. Mittlerweile läuft es über die vorhin beschriebene Boltzmann-Konstante. Das ist halt eine Naturkonstante, die koppelt die Temperatur mit der Energie. Also wenn ich die Boltzmann-Konstante mit der Temperatur multipliziere, bekomme ich eine Energie. Bis vor wenigen Jahren war es noch so, dass man das über zwei Größen gemacht hat, nämlich einmal den absoluten Nullpunkt. Also wenn ich die Temperatur auf Null setze oder ich definiere einen Punkt 0 Kelvin, das ist dann die Größe, nicht 0 Grad Kelvin, sondern 0 Kelvin. Das ist der Zustand, bei dem die Temperatur Null ist, bei dem sich nichts bewegt. Also Temperatur hat was mit der Bewegung, mit der Bewegungsenergie der Teilchen in einem Stoff zu tun. Je höher die Temperatur ist, desto schneller bewegen sich die Teilchen. Bei Raumtemperatur ist so die mittlere Geschwindigkeit so in der Größenordnung von 400 Meter pro Sekunde. Da merken wir nichts von, weil es halt sehr viele und sehr kleine Teilchen sind. Aber da hat man mal so ein Gefühl dafür. Also mit 400 Meter pro Sekunde sausen hier im Raum die Luftmoleküle um uns herum und treffen uns an Stirn und Wange. Aber wenn wir jetzt immer weiter runterkühlen, irgendwann hört die Bewegung auf. Das ist so die Beobachtung, die Messung, die man machen kann. Und diesen Punkt nennen wir 0 Kelvin. Es gibt also, das ist auch der sogenannte absolute Nullpunkt, darunter geht nichts mehr. Also es gibt kein minus 5 Kelvin. Das lässt sich physikalisch nicht beschreiben, sondern ein absoluter Nullpunkt heißt, an dem Punkt gibt es keine Temperatur, keine Bewegung, keine Energie. Das ist die Vorstellung, weil ich ja gesagt habe, ne, Temperatur und Energie sind gekoppelt. Wenn keine Energie im System ist, das heißt, ich habe einfach einen Kasten und alle Teilchen stehen still, bewegen sich nicht. Das ist die physikalische Vorstellung von 0 Kelvin, die haben keine Energie. Das passt physikalisch nicht, weil dann irgendwann wieder die Quantenphysik kommt. Hat dann was damit zu tun, dass null Energie es eigentlich nicht gibt. Durch Quanteneffekte können Teilchen trotzdem Energie haben, auch wenn sie in der Summe null Energie haben. Will ich jetzt auch gar nicht vertiefen. Aber das ist so dann wieder der Link in Richtung der Quantenphysik. So, also das heißt, wir haben einen Punkt definiert. Wir sagen null Energie, das ist null Temperatur, null Grad, das ist unser Nullpunkt der Temperatur. Jetzt brauchen wir noch einen zweiten Punkt, um so eine lineare Verbindung zu haben. Wie machen wir das? Da brauchen wir auch eine spezifische Eigenschaft. Ja, da nehmen wir den sogenannten Trippelpunkt. Es gibt für jeden Stoff eine Größe, um die, also wo alle drei Aggregatzustände fest, flüssig und gasförmig gleichzeitig existieren. Das hängt natürlich jetzt vom Stoff ab. Und an diesem Trippelpunkt, der ist halt eindeutig definiert, vor allen Dingen, auch das ist immer ganz wichtig für die Physik. Wir wollen natürlich Gesetze festlegen oder die Gesetze so beschreiben, dass sie im ganzen Universum gelten. Nicht nur hier auf der Erde oder hier im Sonnensystem, sondern idealerweise auch in der Nachbargalaxie und sonst irgendwo. Und da kann man halt sagen, nehmen wir Trippelpunkt, typischerweise den Trippelpunkt von Wasser genommen, also der Punkt, bei dem Wasser gleichzeitig fest, flüssig und gasförmig ist. Das ist beim Druck, Volumen, Temperatur. Und das ist der entscheidende zweite Punkt, den wir brauchen für so eine lineare Verbindung. Die Temperatur, also ne, das definiert unsere Temperaturskala bei 273 Kelvin, das ist 0 Grad Celsius, ne, das ist ja gerade die Idee, die wir dann haben bei einem Druck von 611 oder 611,657 Pascal. Das ist die formale Definition von reinem Wasser, also darf kein anderer Stoff mit drin sein. Und das ist aber schon experimentell nicht ganz so einfach. Aber so kann man dann diesen Trippelpunkt definieren und hat dann zwei Punkte, nämlich den Nullpunkt und diese 0 Grad Celsius Skala und kriegt darüber dann halt diese Verbindung. So kann man Temperatur definieren. Also haben wir jetzt schon sehr lange gebraucht, um allein diese grundsätzlichen Größen zu definieren. Aber ach, die Zeit können wir uns ja hier nehmen. So, dann zweiter Aspekt aus der Grundlagen der Thermodynamik ist dann dieser Kreisprozess, der Carnot-Kreisprozess. Den will ich jetzt auch ganz kurz mal erläutern. Da müssen wir eine Schleife vorher machen. Wir brauchen nämlich sogenannte Zustandsänderungen. Also wir haben jetzt ein System, oder was ist die Idee? Wir wollen jetzt Maschinen beschreiben. Das haben wir ja gemacht bei der Beschreibung der Verbrennungsmotoren. Das war ja dann der Otto-Prozess und der Dieselprozess. Was ich jetzt, also was wir jetzt noch machen müssten, sind natürlich, auch das ist eigentlich ganz entscheidend, die Hauptsätze der Thermodynamik. Ja, vielleicht lassen wir die kurz einfließen. Ich denke, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Also, wir haben vier Hauptsätze, oder wir zählen tatsächlich von 0 bis 3. Der nullte Hauptsatz, der ist so ein bisschen trivial. Da sagen wir also, ne, wenn Stoff, also System A und B die gleiche Temperatur haben und B und C die gleiche Temperatur haben, wissen wir, dass A und C die gleiche Temperatur haben. Ist trivial. Ne? Das ist sogenannte der nullte Hauptsatz der Thermodynamik. Dann haben wir den ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Da geht es im Prinzip immer um die Beschreibung der Energieerhaltung, will ich mal sagen. Ne? Das ist so das Konzept, denn das oberste Gebot in der Physik ist natürlich die Energieerhaltung. Wir haben verschiedene andere zentralen Größen, auch das kann man physikalisch wieder ausführen. Aber wir können in einem System, also ein abgeschlossenes System, bei dem ist die Energie erhalten. Und Energie ist in unserem Fall die sogenannte innere Energie, das hat dann was mit der Bewegung der Teilchen zu tun. Und wir haben dann die Wärmeenergie, das ist also dann der Austausch des Systems mit der Umgebung. Gehen wir jetzt hier mit der Kaffeetasse, was passiert? Energieerhaltung, der Kaffee ist wärmer als die Umgebungsluft. Was passiert? Wir haben einen Wärmeaustausch der Kaffeetasse mit der Umgebung. Wenn man jetzt noch so eine Thermoskanne hätte, dann wird das, was besser isoliert ist, etwa weniger Austausch. Der Kaffee kühlt langsamer ab. Aber an sich, irgendwann hat der Kaffee die Temperatur des Raumes angenommen. Der Raum erwärmt sich minimal, aber da merkt man natürlich relativ wenig von. Das ist so die Bedeutung des ersten Hauptsatzes. Dann der zweite Hauptsatz. Der beschreibt eigentlich dann den Verbot eines sogenannten Perpetuum mobile. Und da sind wir schon bei den Kreisprozessen. Also da gibt es jetzt zwei Formulierungen. Einmal nach Clausius, auch einer der Großen der Thermodynamik, und nach Max Planck. Ich lese mal beide vor. Also Clausius sagt, es gibt keine Zustandsänderung, deren einziges Ergebnis die Wärmeübertragung von einem Körper niederer auf einen Körper höherer Temperatur ist. Was heißt das? Einfach nur eine Beschreibung der natürlichen Beobachtung. Jetzt hier meine Kaffeetasse. Der Kaffee ist jetzt schon kühl. Mal probieren. Folge läuft jetzt schon knapp eine halbe Stunde. Man merkt, der Kaffee wird kalt. Was nicht passiert. Theoretisch wäre es ja denkbar, gut, der Raum hat doch 20 Grad oder 22 Grad, da können wir doch ein bisschen Wärme nehmen und in den Kaffee stecken, dass der Kaffee wieder warm wird und wieder auf 60, 70, 80 Grad kommt. Passiert halt nicht. Hat noch einen dritten Grund, Entropie, kommen wir gleich zu. Also das hier, das ist das, was Clausius beschreibt. Es gibt keinen natürlichen Prozess, der einfach so passiert, dass etwas Warmes noch wärmer wird und etwas anderes sich abkühlt. Dazu brauchen wir dann Energie, die wir zuführen. Das ist eine Maschine. Formulierung nach Planck. Es ist unmöglich, eine periodisch arbeitende Maschine zu konstruieren, die weiter nichts bewirkt als das Leisten von Arbeit und das Kühlen eines Wärmereservoirs. Und das ist quasi das, was wir da beim Kreisprozess haben. So eine Maschine, wenn wir irgendwas antreiben wollen, man braucht entweder einen Temperaturunterschied. Verbrennungsmotor, halt, wir erzeugen Hitze, wir verbrennen etwas, Kraftwerk entsprechend. Und umgekehrt, wenn wir etwas erwärmen wollen oder alternativ was kühlen wollen im Kühlschrank, müssen wir Energie zuführen. Von selber passiert das nicht. Das ist also der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Und dann haben wir noch den dritten Hauptsatz der Thermodynamik. Der führt dann quasi die Entropie als Größe ein. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, da brauchen wir dann nochmal ein, zwei Stunden Vorlesung oder sowas. Die Aussage ist dann, dass Entropie, das ist, landläufig jetzt immer gesagt, als Maß der Ordnung, ja, stimmt auch nicht so ganz. Also Entropie ist so eine Art der Energie. Also, ich kann mir das jetzt vorstellen, wenn ich jetzt, also, vielleicht da nochmal das plakative Beispiel jetzt in so einem Raum, jeweils im Kinderzimmer, man muss Energie reinstecken, um es aufzuräumen, um es ordentlich zu machen, in Anführungszeichen. Von selber wird es unordentlich, das heißt, dann steigt die Entropie. Wenn ich jetzt die Entropie in diesem Kinderzimmer senken möchte, ich räume den ganzen Krempel wieder weg, kann auch ein normales Arbeitszimmer sein, Schlafzimmer, was auch immer, muss ja nicht das Kinderzimmer sein, dann, wenn ich da die Entropie senken will, brauche ich Energie dafür. Also die Entropie gibt so eine Richtung vor, wie Prozesse laufen in der Physik. Denn bei Prozessen in einem Gesamtsystem steigt immer die Entropie. Also unser System ist das Universum und im Gesamtuniversum steigt die Entropie. Das gibt eine Richtung von Prozessen vor. Wenn sie sinken soll, muss von außen Arbeit geleistet werden. Und diese Beschreibung kommt aus dem dritten Hauptsatz der Thermodynamik. Also, ja, das sind so die drei großen, oder die vier, eigentlich sind es ja vier Hauptsätze in der Thermodynamik, die also die fundamentalen Eigenschaften beschreiben. So, jetzt kommen wir zum Carnot-Kreisprozess. Nachdem wir uns ja letzte Woche diese beiden Ersatzprozesse zur Beschreibung von Verbrennungsmotoren angeguckt haben. Carnot-Kreisprozess ist so der grundlegende Prozess. Was machen wir? Wir definieren uns einen Ablauf von Zustandsänderung. Das heißt, wir haben unser System, also in dem Fall Beschreibung mal der Kolben, der in einem Zylinder ist, der beweglich ist. Wir haben immer Austausch mit der Wärmeaustausch mit der Umgebung. Wir können Arbeit leisten oder das System kann Arbeit leisten, indem halt dieser Kolben rein und raus fährt. Und dann über diese Translationsbewegung, diese Verschiebung des Kolbens, kann dann halt über so eine Kupplungsstange dann Arbeit geleistet werden. Entweder wird Arbeit geleistet oder wir können von außen Arbeit zuführen, dass sich dieser Kolben rein und raus schiebt und dieses Gas, was dann eingeschlossen ist, komprimiert, expandiert und so weiter. Wir haben insgesamt 5 verschiedene Zustandsänderungen, die ich jetzt hier nur kurz anteasern möchte. Also wir können den Zustand eines Systems isochor verändern. Also isochor heißt, das Volumen halten wir konstant. In dem Fall würden sich dann natürlich Druck und Temperatur verändern. Die Teilchenzahl bleibt immer gleich. Beim Verbrennungsmotor haben wir noch einen Austausch von Masse, weil wir das verbrannte Gas dann wieder rauspressen müssen und dann wieder Brennstoff einspritzen müssen. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei einem geschlossenen System. Wir haben keinen Austausch von Teilchen. Wir haben also immer ein Mol Teilchen. Also hier unser Schnapsbähnchen. So Flüssigkeit, das machen wir natürlich dann wieder mit dem idealen Gas. Also Isochor heißt, wir machen da nichts, sondern wir führen, wir müssen da dann Wärme rein und rausführen. Wir ändern Druck und Temperatur. Denn klar ist, wenn wir Wärme reinführen, wenn wir Wärmeenergie reingeben, die Temperatur sich erhöht sich auch der Druck. Relativ klares Konzept. Dann haben wir den isobaren, die isobare Zustandsänderung. Dann, da ändern wir die halten den Druck konstant und Volumen und Temperatur können variieren. Wo kommt das jetzt her? Vielleicht das noch so als kleiner Einschub. Das ist dann bei den idealen Gasen die ideale Gasgleichung, die also Druck, Volumen und Temperatur koppelt. Was man da nämlich ableiten kann, ist, dass Druck multipliziert mit dem Volumen, also P mal V, Druck mal Volumen, das ist von der Einheit her ist das eine Energie, ist gleich der Temperatur mal der Molzahl mal der sogenannten idealen Gaskonstante, also eine Kopplungskonstante. Das heißt, also, wir können die Temperatur mit Druck und Volumen verknüpfen. Bei einem idealen Gas ist P mal V gleich nRT. Das hat man schon mal vielleicht gehört. Also das Produkt aus Druck und Volumen ist gleich der Temperatur mit 2 weiteren Faktoren, nämlich noch der Teilchenzahl, 1 Mol oder N Mol, und der idealen Gaskonstante, die dann die Kopplungskonstante zwischen Temperatur und der Teilchenzahl ist. Das ist auch wieder eine Energie, das heißt, wir beschreiben da ein Energiegleichgewicht. So, also isobar heißt, wir ändern den Druck nicht bei unserem Prozess, aber wir können auch da wieder Wärmeaustausch haben mit der Umgebung. Und wenn wir die Temperatur verändern, also wenn wir etwas kühlen, dann komprimiert es sich, dann wird das Volumen kleiner. Dritte Zustandsänderung ist die sogenannte isotherme Zustandsänderung. Das heißt, wir ändern die Temperatur nicht, sondern Druck und Volumen verändern sich. Auch da ist klar, wenn etwas expandiert bei konstanter Temperatur, weil die Temperatur konstant unseres idealen Gases, also wenn wir expandieren, sinkt der Druck. Ist auch klar, ne? Weil die Teilchen in unserem Gas natürlich plötzlich mehr Platz haben, können weniger Stöße ausüben mit den Wänden und das ist ja dann das Maß für den Druck. Vierte Zustandsänderung ist isentrop oder adiabatisch genannt. Das ist eine Zustandsänderung, da können Volumen, Druck und Temperatur sich verändern, aber wir haben keinen Wärmeaustausch mit der Umgebung. Also entweder isolieren wir unser System, das ist immer so die Idealvorstellung. Immer in der Realität ist es so, dass diese Prozesse sehr schnell ablaufen, also wenn sie isentrop sind. Warum? Wärme ist eine träge Energieart. Und wenn wir es sehr schnell machen, ist das System nicht in der Lage, Wärme auszutauschen mit der Umgebung. Also bei einem Verbrennungsmotor, wenn dann halt die Zündung erfolgt, wir das Gas verbrennen, das geht halt wahnsinnig schnell. Und in dem Fall haben wir dann eine isentrope Zustandsänderung, die dazu führt, dass sich Druck, Volumen, Temperatur verändern, aber wir keinen Wärmeaustausch haben mit der Umgebung. Und dann die fünfte Zustandsänderung, das ist die sogenannte polytrope Zustandsänderung. Die ist dann die freiste. Da gibt es dann auch ein festes Verhältnis zwischen Druck, Volumen und Temperaturänderung. Soll jetzt an dieser Stelle aber auch jetzt nicht weiter ausgeführt werden. Also diese 5 Zustandsänderungen, isochor, isobar, isotherm, konstanter Druck, konstantes Volumen, konstante Temperatur, adiabatisch, kein Wärmeaustausch und Polytop, da haben wir, ändern sich alle Größen, wir haben Wärmeaustausch, die innere Energie ändert sich, Druck, Volumen, Temperatur passen sich an, aber in einem klaren Verhältnis zueinander. Und der Kanot-Kreis-Prozess, das ist jetzt ein Prozess, bei dem wir jetzt die Zustände ändern und am Ende wieder im Ausgangszustand auskommen. Also ist sogenannt reversibel, das heißt, wir sind am Ende wieder, kommen am Anfang wieder aus. Wenn wir starten, ist der Endpunkt unser Startpunkt. Wir haben also keine Reibungsverluste und sonst etwas, das ist natürlich nicht real, aber wir sind in einem idealisierten Prozess. Und was man typischerweise hat, ist, dass man immer 4 Zustandsänderungen beschreibt. Das ist so der normale Weg. Man kann auch 3 oder 17, das ist egal, um Prozesse zu beschreiben. Aber der Kanot-Kreis-Prozess besteht aus 4 Zustandsänderungen. Und zwar, das ist die Frage, wo setzt man den Anfang hin? Wir haben also eine isotherme Expansion bei hoher Temperatur. Dann geht es sehr schnell isentrop, adiabatisch Expansion. Dann sind wir bei niedriger Temperatur. Eine Isentrop heißt, die Temperatur verändert sich. Wir haben eine niedrige Temperatur. Dann wird isotherm komprimiert bei niedriger Temperatur. Und wir gehen wieder zurück zu unserem Ausgangszustand, indem wir das hier nochmal sehr schnell machen. Isentrop, also auch wieder 4 Zustandsänderungen. Das ist der sogenannte rechtsläufige Kreisprozess. Wo kommen diese Beschreibungen her? Was heißt jetzt rechtsläufig, linksläufig? Um das jetzt aufzuzeichnen, nutzt man das sogenannte Druck-Volumen-Diagramm. Also das Volumen kommt auf die X-Achse, der Druck auf die Y-Achse. Und dann hat man quasi 4 Zustände, die man beschreibt und wie man dann von Zustand 1, 2, 3, 4 kommt. Also jetzt bei dem klassischen Kanot-Kreis-Prozess, der Arbeit leistet. Das ist der sogenannte rechtsläufige, oder alle Prozesse, die Temperaturunterschiede nutzen, sind rechtsläufig. Währenddessen alle Prozesse, die von außen Arbeit aufnehmen, um dann einen Temperaturunterschied zu vergrößern. Wir kühlen etwas, wir erhitzen etwas, entweder oder. Das sind sogenannte linksläufige Kreisprozesse. Der Verbrennungsmotor ist ein sogenannter rechtsläufiger Kreisprozess, weil wir einen Temperaturunterschied nutzen wollen, nämlich die Verbrennungstemperatur, 2000 Grad, und die Abgastemperatur, also Idealfall 30 Grad Celsius, ansonsten sind wir irgendwo bei oder 300 Kelvin oder idealerweise sind wir dann bei 800 Kelvin, das ist ja dann die Abgastemperatur. Aber das ist ein rechtsläufiger Kreisprozess. Entscheidend jetzt für die Berechnung des Wirkungsgrads ist bei Kanot nur die Temperaturunterschiede. Das ist jetzt beim Verbrennungsmotor noch was anderes, das hat dann was mit der Kompression zu tun, also wie stark das Verdichtungsverhältnis ist. Bei Kanot ist es tatsächlich so, dass der Wirkungsgrad nur davon abhängt, wie die beiden Temperaturen sind, die hohe und die niedrige Temperatur. Denn der Wirkungsgrad ist 1 minus und dann niedrige Temperatur minus hohe Temperatur. Das heißt also, je größer der Temperaturunterschied ist, also die hohe Temperatur muss sehr hoch sein, die niedrige Temperatur sehr niedrig in diesem Kanot-Kreis-Prozess, dann steigt der Wirkungsgrad in Richtung von 1 oder 100%. Ist dieser Temperaturunterschied sehr, sehr klein, also sind wir nur bei 200 Kelvin und 190 Kelvin, dann ist der Wirkungsgrad sehr klein, weil, was ist unsere Quelle für die Energie? Der Temperaturunterschied in diesen Fällen, bei diesen beiden Zuständen im Kanot-Kreis-Prozess. Das heißt also, wir halten quasi unseren Kolben mit dem Zylinder einmal an die hohe Temperatur und dann an ein gekühltes Wasserbad. Und dabei laufen dann diese Zustandsänderungen ab. Das ist jetzt so eine stark vereinfachte Darstellung. Normalerweise braucht man da mal mindestens eine Vorlesungseinheit, also 90 Minuten plus X, um das zu beschreiben. Aber das ist so der Weg. Und vielleicht auch da nochmal, wenn wir jetzt also diesen Kreisprozess haben mit den 4 Zuständen, dann bildet sich ja quasi eine Fläche, ne, die wir dann einzeichnen können, weil ja dann durch diese Zustandsänderung, die wir dann einzeichnen können, in diesem Druck-Volumen-Diagramm, diese Fläche gibt dann an, wie groß ist die Arbeit, die geleistet werden kann. Denn die Idee ist halt immer, je größer die Fläche, desto mehr Arbeit kann ich leisten. Und Ziel ist es jetzt bei allen Maschinen, die basieren halt immer auf diesen Kreisprozessen, diese Fläche zu maximieren. Jetzt ist natürlich die Einschränkung bei dem Kanot-Kreisprozess, wir haben nur ein ideales Gas, das entspricht nicht der Wirklichkeit, wir haben ja reale Gase. Das heißt also, da verlieren wir schon mal ein bisschen was an Wirkungsgrad. Wir haben auch noch Zustandsänderungen, das kennt man jetzt bei den Kreisprozessen bei Dampfkraftwerken. Da müssen wir noch den Aggregatzustand des Wassers verändern. Wir müssen das flüssige Wasser verdampfen. Im Kessel kriegen dann Heißdampf, also Wasserdampf, Gasphase. Die treibt ja die Turbine an. Und dann müssen wir diesen heißen Dampf, der durch die Turbine gelaufen ist, der dann also Energie abgegeben hat, und da steckt ja kinetische Energie drin, das müssen wir wieder kühlen. Deswegen haben wir ja bei großen Dampfkraftwerken, Kohlekraftwerken oder Kernkraftwerken diese Kühltürme, wo man dann die Wasserdampfschwaden aus dem Kühlmedium, nämlich den benachbarten Fluss, dann sieht. Wir müssen das Wasser wieder kondensieren, dass es flüssig wird und dann diesem Kreislauf wieder zuführen. Das ist das Konzept. Auch da, ein Kreisprozess kann man beschreiben. Da braucht man ein bisschen mehr, weil die Thermodynamik, die wir jetzt heute kurz besprochen haben, in dieser Folge keine Aggregatzustände beschreiben kann. Das geht physikalisch natürlich auch, ist auch nicht so wahnsinnig kompliziert, aber das geht jetzt wirklich nicht mal eben so in einer kleinen Podcast-Folge. So, also, das können wir jetzt mal alles zusammenfassen. Wirklich Grundlagen, schnellster Ritt durch die Thermodynamik. Also wir haben jetzt Folgendes gesehen, wir haben jetzt ein Gefühl dafür, wie viel Teilchen sind jetzt in so einem Mol Wasser. In den rund 18 Millilitern, wie haben wir da diese Molzahl, diese Avogadro-Konstante 6,022 mal 10 hoch 23, haben wir mal so ein Gefühl entwickelt, wie unsere makroskopische Welt so sich unterscheidet von der quantisierten, von der Welt einzelner Teilchen. Wir haben ganz kurz die vier Hauptsätze angeteasert, die Energieerhaltung beschreiben und die Perpetuum mobile verbieten, also Maschinen, die von selbst aus laufen. Das geht physikalisch halt nicht. Es gibt immer noch Erfinder, Erfinderinnen, die dann beim Patentamt melden, so jetzt habe ich aber hier eine Maschine erfunden, die aus nichts Energie erzeugt. Das verbietet einfach die Physik. Lassen, funktioniert einfach nicht. Und wir haben uns dann ganz kurz mal den Kreisprozess angeguckt. Da auch schon direkt die verschiedenen Arten des Kreisprozesses. Das ist nämlich den rechtsläufigen Kreisprozess, der aus einem Temperaturunterschied dann Arbeit leisten kann, oder der umgedrehte Kreisprozess, der sogenannte linksläufige Kreisprozess. Da wird dann von außen wird Arbeit reingesteckt in das System und wir können dann den Temperaturunterschied zwischen zwei Systemen erhöhen. Prinzip der Wärmepumpe, wir nutzen also die Außenluft, kühlen die quasi ab und können damit unser Gebäude erwärmen, oder umgekehrt der Kühlschrank, der die Küche erwärmt und dafür aber dann im Innenraum des Kühlschranks die Temperatur auf 4 oder 5 Grad Celsius runterkühlt. Das ist der Schnellritt, das so die Grundlagen eigentlich zur vorherigen Folge zum hocheffizienten Verbrennungsmotor. Aber macht hier und da, streuen wir mal ein bisschen Physik hier in diese Podcast-Reihe ein. Das reicht noch nicht ganz, um Thermodynamik-Klausuren zu bestehen an Hochschulen. Der eine oder andere wird jetzt denken, oh Gott, das habe ich alles schon mal irgendwann irgendwo gehört oder höre es vielleicht gerade oder schreibe jetzt demnächst mal eine Klausur. Da muss man noch ein bisschen tiefer einsteigen, da müsste man noch mal mit mehr Gleichungen agieren, was auch wunderschön ist, aber wollen wir an der Stelle mal lassen. Aber sollten wir mal so einen ersten Eindruck bekommen. Grundlagen der wunderschönen Thermodynamik.